Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße sehr herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich sage einmal vorweg, das Ministerium für Wohnungsbau, Stadtentwicklung, für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ist heute abgemeldet wegen akuter personeller Engpässe. Es gibt schon eine Frage an dieses Haus. Ich würde Sie trotzdem einmal aufrufen und dann bitten wir um eine Nachlieferung schon an dieser Stelle. Und ansonsten beginnen wir erstmal wie immer freitags mit dem Termin des Kanzlers für die kommende Woche.
Ganz genau. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag auch von mir an diesem sonnigen Freitag. Wie üblich der Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Der Bundeskanzler wird auf Einladung von US-Präsident Trump zu einem offiziellen Besuch nach Washington reisen, und zwar am Montag, dem 2. und Dienstag, dem 3. März. Nach der Anreise am 2. März startet das offizielle Programm am Dienstagvormittag, dem 3. März, mit einem Gespräch mit dem US-Präsidenten im Oval Office. Und daran schließt sich ein gemeinsames Mittagessen an. Am Mittwoch dann wird der Bundeskanzler zurück sein und gegen 10 Uhr, ab 10 Uhr wie üblich, die Sitzung des Bundeskabinetts leiten. Und dann ist der Bundeskanzler am Freitag, dem 6. März um 12 Uhr beim Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in München. Dort treffen sich Repräsentanten der vier Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, BDI, BDA, DIHK und ZDH. Das Gespräch ist nicht presseöffentlich. Im Anschluss gegen 13 Uhr ist eine kurze Stippvisite auf der internationalen Handwerksmesse mit Besuch einiger Aussteller geplant. Dieser Besuch auf der Messe ist dann wiederum presseöffentlich. Im Anschluss wird der Bundeskanzler gemeinsam mit den Präsidenten der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft ein kurzes Statement zum Münchner Spitzengespräch abgeben. Für den Bundeskanzler sind die Handwerksmesse und das Spitzengespräch eine wichtige Gelegenheit, den Austausch mit einem zentralen Pfeiler der deutschen Wirtschaft zu vertiefen. Soweit der Blick auf die kommende Woche.
Dann starten wir mal mit den Fragen zu den Terminen. Es gibt dann auch noch eine Reiseankündigung hier, aber ich würde erstmal diese Themen sozusagen abarbeiten. Und Herr Fechtner hat eine Frage angemeldet zur Reise in die USA.
Genau, vielen Dank, Fechtner, DTS. Was ist denn die oberste Priorität bei dem Gespräch mit dem US-Präsidenten und was erhofft sich der Kanzler?
Herr Fechtner, Sie wissen ja, dass der Bundeskanzler und der US-Präsident in einem kontinuierlichen Dialog stehen, sich jetzt auch verschiedentlich gesehen haben, aber auch vereinbart haben, sich regelmäßig, unregelmäßig, regelmäßig zu treffen. Deshalb gab es auch schon länger die Einladung des US-Präsidenten an den Bundeskanzler nach Washington zu kommen. Das findet nun in der kommenden Woche statt. Und die Themen, um die es geht, liegen natürlich auf der Hand. Das sind die bilateralen Beziehungen, das ist die sicherheitspolitische Lage und das ist natürlich auch die Handels- und Wettbewerbsfragen, die auf dem Tisch liegen, sodass es da einiges zu besprechen gibt, um diesen engen, guten Kontakt weiter fortzusetzen.
Sie hatten die Themen ja gerade angerissen. Was kann denn der Kanzler dem US-Präsidenten im laufenden Zollstreit, ich sag mal, anbieten?
Herr Fechtner, wie das so ist mit Dingen, die in der Zukunft liegen, Sie kennen das von mir. Das Thema steht natürlich auf der Tagesordnung und alles Weitere werden wir dann in der kommenden Woche hier nach der Reise besprechen können.
Herr Tudor, betrifft Ihre Frage auch diese Reise?
Wer hat hier übrig? War das Gleiche.
Okay. Dann Herr Blank dazu.
Ja, Herr Hille, wird der Kanzler außer dem Termin mit dem US-Präsidenten noch andere Gespräche haben, dort beispielsweise mit Kongressmitgliedern oder andere Termine an dem Tag?
Herr Blank, wie das bei solchen Reisen so ist, das ist abschließend noch nicht klar. Sie werden über die Reiseplanung dann, wenn es soweit ist, informiert, aber das ist üblicherweise immer noch bis zum Schluss im Fluss.
Ist geplant, dort Bundestagsabgeordnete mitzunehmen oder vielleicht Vertreter der Wirtschaft auch?
Es wird nach meinem Wissen keine Begleitung durch eine Wirtschaftsdelegation geben, sondern es ist ein Besuch des Bundeskanzlers, der aber natürlich wie üblich auch journalistisch begleitet werden wird.
Herr Rinke dazu?
Genau, Herr Hille, ich wollte auch noch mal nachfragen zu dem Zollstreit. Was ist denn jetzt eigentlich die Position der Bundesregierung zu dem US-Zollabkommen, was im Europäischen Parlament hängt? Ist der Bundeskanzler dafür, dass dieses Thema erstmal nicht mehr weiter besprochen wird, bevor er und vor allem die EU Klarheit haben, welchen Weg Herr Trump jetzt wirklich gehen will, was die Zollsätze für Europäer angeht.
Herr Rinke, die Lage ist da ja, sage ich mal, nicht so ganz einfach zu überblicken und auseinander zu fieseln. Der Bundeskanzler hat klar gesagt, dass es wichtig ist, dass wir europäisch abgestimmt agieren, so wie wir das immer in diesen Fragen tun. Und genau das findet statt. Und alles Weitere muss ich Sie auf nächste Woche verweisen, dass wir dann, Sie werden ja, glaube ich, mit dabei sein in den USA, das dann vor Ort sozusagen selbst betrachten können.
Ja, aber meine Frage zielt jetzt gar nicht darauf, was nächsten Montag oder Dienstag sein wird, sondern was die Position der Bundesregierung ist zu diesen jetzt vom Handelsausschuss des Europäischen Parlaments erstmal vertagten Abkommen. Was ist da die Position der Bundesregierung?
Geben Sie mir noch mal einen kurzen Moment, Herr Rinke. Vielleicht können wir zeitweise mit einer anderen Frage weitermachen. Dann gucke ich, ob ich Ihnen hier noch was...
Gibt es denn weitere Fragen zu dieser Reise dazu? Herr Fechner?
Ich würde sich aber auch wieder an Herrn Hille richten. Also wenn Sie noch Zeit brauchen, dann...
Dann zeigen Sie mir einfach schon mal an, gibt es noch weitere Fragen zu den angekündigten Terminen für die nächste Woche? Das nicht. Dann würde ich jetzt einmal die Reiseankündigung des Digitalministeriums dazwischen nehmen, wenn das für Sie in Ordnung ist, und übergebe an Herrn Pauli.
Ja, vielen Dank. Bundesdigitalminister Dr. Carsten Wildberger reist kommende Woche nach Spanien. Anlass ist der Mobile World Congress in Barcelona. Der Minister wird am Montag und Dienstag eine Reihe presseöffentlicher Termine wahrnehmen. Der MWC ist das wichtigste Event der Mobilfunkbranche weltweit und findet vom 2. bis 5. März zum 20. Mal statt. Im Mittelpunkt stehen die Themen Konnektivität, Infrastruktur und KI. Im vergangenen Jahr kamen rund 110.000 Besucher aus 205 Ländern. 2.900 Aussteller zeigten Innovationen aus Bereichen wie Smartphones, Tablets, Mobilfunkinfrastruktur. Geplant sind am Rande und auf dem MWC durch den Minister Gespräche mit einer Reihe von Unternehmen, darunter Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, Rode und Schwarz, Cisco, Eutelsat, Nokia, Ericsson, Fujitsu. Außerdem gibt es einen Roundtable, unter anderem mit dem spanischen Digitalminister Agüeda.
Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Herr Jessen, dazu, ja?
Ja, wird zu den Themen der Gespräche auch gehören, die Gefahren, die von sich, ich sage es mal, verselbstständigender KI ausgehen können. In den USA mehren sich jetzt Berichte darüber, dass KI mindestens auch im Labormaßstab dazu führt, dass sie sich verselbstständigt, dass sie Aufträge gibt, Programmierer zu töten, dass sie Suizidempfehlungen gibt. Ist das eine Dimension, die in den deutschen Überlegungen eine Rolle spielt als Sorge, oder sind wir da Ihrer Meinung nach viel zu weit von weg?
Sie können davon ausgehen, dass wir die aktuellen Entwicklungen im Bereich KI, technologische Innovation, sehr intensiv verfolgen und dementsprechend auch sehr aufmerksam auf dieses Thema schauen.
Sehen Sie denn diese Tendenzen und Gefahren auch aus eigener Kenntnis oder beobachten Sie nur aufmerksam?
Wir beobachten sehr aufmerksam die aktuellen technologischen Entwicklungen und es ist bei KI natürlich so wie bei jeder anderen Technologie auch, sie birgt viele Chancen, sie birgt auch Risiken und die haben wir im Blick.
Herr Jung, dazu noch? Pardon, das ist das Falsche jetzt.
Welche Risiken haben Sie denn besonders im Blick?
Das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter ausführen.
Weil Sie es nicht können oder weil Sie es uns nachreichen können?
Ich denke, das ist nicht das Thema.
Doch. Dann bitte nachreichen. Ja? Welche Risiken sehen Sie? Haben Sie ja gerade gesagt.
Ich denke nicht, dass ich das nachreichen muss.
Ja. Sie haben gerade mit Kollegen gesagt, dass Sie die Chancen und Risiken sehen. Dann ist doch eine legitime Nachfrage, ja, welche das Risiken das sind.
Können Sie uns das bitte nachreichen? Die Frage ist legitim, aber es würde jetzt natürlich auch in eine abendfüllende Diskussion übergehen. KI ist eine wichtige Technologie, eine digitale Schlüsseltechnologie. Sie bringt eine ganze Reihe von Innovationen mit sich in allen Bereichen. Sie wird alle Lebensbereiche verändern. Sie ist schon dabei, unser Leben zu verändern. Und wie bei jeder technologischen Innovation ist es so, dass diese Entwicklungen natürlich auch Risiken mit sich bringen. Aber ich möchte jetzt nicht auf einzelne Risiken eingehen. Also wir haben das im Blick.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann kommen wir thematisch nochmal zurück.
Ja, gerne.
Zu der Reiseankündigung bzw. der Anschlussfrage.
US-Reise. Genau, ja. Genau. Also Herr Rinke, die Bundesregierung will wie die EU-Kommission weiterhin am EU-US-Zolldeal festhalten. Wir setzen darauf, dass die Zölle des neuen Regimes insgesamt nicht über den im Sommer vereinbarten 15% Zolldeckel hinausgehen. Wir unterstützen deshalb die EU-Kommission in engem Austausch mit der US-Regierung. Also den engen Austausch der EU-Kommission mit der US-Regierung, begrüßen auch die Signale der US-Regierung, die mit der EU getroffenen Vereinbarungen einhalten zu wollen. Denn, und das steht über allem, Unternehmen brauchen Planungssicherheit und das gilt auf beiden Seiten des Atlantiks. Wir erwarten deshalb Klarheit über die nächsten Schritte von der US-Regierung. Wir wollen Stabilität und Berechenbarkeit in den Handelsbeziehungen gewinnen und dafür ist es essentiell für das ist essentiell für uns und auch für US-amerikanische Unternehmen. Dabei ist, das habe ich gerade schon gesagt, eine geschlossene Haltung in der Europäischen Union wichtig. Der Bundeskanzler stimmt sich deshalb wie in all diesen Fragen sehr eng mit den europäischen Partnern ab und wird auch mit einer abgestimmten Position am Dienstag dann in Washington sein. Grundsätzlich gilt, Zollstreit und Handelskonflikte schaden allen. Ein offener und regelgebundener Handel sind für uns elementar. Die Bundesregierung setzt sich daher für pragmatische und regelbasierte Handelspolitik ein.
Nachfrage dazu, Herr Rinke?
Ja, alles gut. Danke. Das war genau das, was ich wollte.
Gerne.
Herr Fechner, Sie haben eine Nachfrage noch dazu. Ja.
Genau. Wird der Kanzler denn wieder ein Geschenk mitbringen oder gab es das nur beim ersten Mal?
Lassen Sie sich überraschen.
So, dann würde ich jetzt mal mit den Themen weitermachen, die ich vorher schon eingesammelt habe. Dazu noch? Ja, okay, dann machen wir da.
Genau, Frieda Preuß von Politico. Ich habe eine Frage und zwar, welche Rolle wird das Thema kritische Rohstoffe bei dem Besuch in Washington spielen und insbesondere der von den USA initiierte Handelsclub, der unter anderem Mindestpreise auf bestimmte kritische Rohstoffe vorsieht. Wie ist da die Haltung von Herrn Merz?
Ich habe ja Frau Preuß gerade schon den Korridor skizziert der Themen, um die es aller Voraussicht nach gehen wird. Und alles andere werden wir dann nach dem Gespräch sagen können, worum es tatsächlich in dem Gespräch gegangen ist. Aber der Bundeskanzler hat, davon können Sie ausgehen, alle Fragen in bilateralen Beziehungen mit auf dem Zettel, wenn er zu solchen Gesprächen aufbricht.
Aber wie positioniert er sich generell zu dem Handelsclub und vor allem dem Vorstoß zu Mindestpreisen bei kritischen Rohstoffen? Also wie ist da seine Position?
Wie gesagt, der Bundeskanzler hat alle Themen der bilateralen Zusammenarbeit für derartige Gespräche auf seinem Zettel und Sie werden dann, wie das üblich ist, im Nachhinein meist, so man das sagen kann, aus den Gesprächen informiert. Mehr kann ich jetzt heute hier von dieser Position dazu nicht sagen.
So, dann machen wir mit den weiteren Themen weiter. Das ist ein bunter Strauß, deswegen wird es ein bisschen ein Themenhopping. Ich fange jetzt mal an mit der Berlinale und bei Herrn Blank.
Ja, die Frage geht an Herrn Hille. Wie steht der Bundeskanzlerin zu Berlinale-Chefin Tattel und wie bewertet er das Vorgehen von Kulturstaatsminister Weimar in diesem Zusammenhang?
Erst einmal, Herr Blank, vielleicht noch einmal die zeitlichen Abläufe. Sie haben ja alle mitgekriegt, dass es gestern eine Sitzung des Aufsichtsrates gegeben hat, bei der es darum ging, einen ersten Aufschlag zu machen, sozusagen über die Zukunft der Berlinale zu sprechen. Und diese Gespräche werden in den kommenden Tagen, das hat der Kulturstaatsminister ja auch schon kommuniziert, in den kommenden Tagen fortgesetzt. Zu Ihrer Frage zu Frau Tattel. Sie erinnern sich ja vielleicht, in der vergangenen Woche war ja die Berlinale Jury und auch die Intendantin beim Bundeskanzler im Bundeskanzleramt und hat da ihren Blick auf die Kontroverse überzeugend dargelegt. Sie hat auch zum Ende der Berlinale in einer vernünftigen Rede den richtigen Ton getroffen und zur Vereinnahmung der Kunst durch die Politik sich geäußert. Und was war der zweite Teil Ihrer
also
Frage?
Also zum ersten Teil hätte ich natürlich auch noch Fragen, aber wie der Kanzler das Vorgehen von Herrn Weimer bewertet in dem Zusammenhang?
Na, ich habe Ihnen ja gesagt, deshalb habe ich das eingangs einmal schon angeführt, wie jetzt die zeitlichen Abläufe sind. Gestern hat eine erste Runde stattgefunden und die Gespräche werden jetzt in den kommenden Tagen weitergeführt. Der Bundeskanzler verfolgt natürlich die öffentlichen Äußerungen in dieser Debatte sehr genau und er erwartet von den Parteien einen respektvollen Umgang miteinander und eine schnelle Klärung der Sachverhalte. Die im Raum stehenden Vorwürfe müssen ausgeräumt werden und gegenseitige Unterstellungen müssen unterbleiben.
Dann kann ich aus dem entnehmen, wenn ich eine Nachfrage stellen darf, dass der Kanzler nicht für eine vorzeitige Abberufung der Berlinale Chefin ist.
Herr Blank, ich weiß, dass das natürlich eine der Sie besonders interessierenden Fragen ist. Sehen Sie es mir nach. Ich habe auch deshalb darauf hingewiesen, wie ja diese Gespräche begonnen haben und jetzt fortgesetzt werden. Spekulationen über das, was dann da möglicherweise sich aus den Gesprächen ergibt, werde ich jetzt von dieser Stelle nicht machen und auch nicht weiter kommentieren.
Wir bleiben bei diesem Thema. Ich bin bei dem Kollegen zwei Reihen weiter da hinten. Da müssen Sie mir mit dem Namen bitte helfen.
Es ist nicht zum Thema, Entschuldigung. Es geht nicht um eine Frage ans Wirtschaftsministerium.
Ach so.
Stelle ich hinten an.
Danke. Aber sagen Sie mir den Namen trotzdem.
Bernd Bentin vom ZDF.
Ja, vielen Dank. Dann Herr Jessen dazu.
Ja, Herr Hille, es ist kein Geheimnis, dass BKM-Behörde seit Montagabend versucht hat, mit Frau Tattel einen Aufhebungsvertrag auszuhandeln. Das ist gescheitert. Woran ist es gescheitert? Ist es die zunehmende Unterstützung, die Frau Tattel vor allem aus dem Kreis der Film- und anderen Kulturschaffenden erhalten hat?
Herr Jessen, auch da noch einmal der Verweis darauf, dass ich bewusst auf die zeitlichen Abläufe hingewiesen habe und darauf hingewiesen habe, dass es gestern eine erste Aufsichtsratssitzung gegeben hat und dass diese Gespräche über die Zukunft der Berlinale in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Das schließt auch ein, oder habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass ich mich ansonsten an allen weiteren Spekulationen, Berichterstattungen und dergleichen jetzt nicht kommentierend beteilige. Das kennen Sie von uns und dazu gehört auch das gerade von Ihnen skizzierte.
Naja, das war ja keine Spekulation, sondern bekannte Tatsache. Aber gut, in einem Gastbeitrag hat Kulturstaatsminister Weimer vor einem Jahr geschrieben, es sei die Aufgabe, keinen politischen Einfluss auf Kunst zu nehmen, sondern die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren möglichst zu weiten, anstatt ihn zu verengen. Das, was jetzt auch aus Seiten der BKM-Behörde gegenüber Frau Tattel kritisiert wird, erfüllt das dieses Kriterium oder ist es nicht doch tatsächlich eine Verengung des Korridors im Gegensatz zu dem, was Herr Weimer vor einem Jahr geschrieben hat?
Herr Jessen, ich weiß ehrlicherweise nicht, worauf Sie sich beziehen, wenn Sie sagen, Kritik aus dem BKM-Bereich. Auch da noch einmal der Hinweis darauf. Gestern hat eine erste Sitzung stattgefunden, die sich genau mit der Frage der Zukunft der Berlinale beschäftigt hat. Und diese Gespräche haben angefangen und werden jetzt in den nächsten Tagen fortgesetzt. Deshalb weiß ich nicht, worauf Sie sich mit Ihren Einschätzungen beziehen.
Entschuldigung, das hatte ich in meiner ersten Frage inhaltlich erwähnt,
worauf ich mich beziehe. Ich würde vermuten, dass Sie sich auf Presseberichterstattung beziehen.
Was die ich beziehe mich auf Gespräche mit Akteuren, die mit dem Sachverhalt, wie man sagt, persönlich vertraut sind.
Ja, dennoch, das, was Sie da hören, lesen, sehen Sie es mir nach, kommentiere ich von dieser Stelle nicht, sondern verweise auf das Verfahren, das jetzt gestern begonnen wurde mit der Sitzung des Aufsichtsrates, wo es genau um diese Fragen geht. Wie kann die Berlinale, was für eine Rolle hat die Berlinale, wie kann die Berlinale zukunftsfähig gemacht werden? Und ich verstehe Ihr Interesse, diesen Dingen quasi vorgreifen zu wollen, aber verstehen Sie auch mich, dass ich das von dieser Stelle nicht tun kann und nicht tun werde.
Herr Jung dazu.
Möchten Sie dementieren, dass es diese Sitzung gestern nur gab, weil Herr Weimer sie wollte? Es war ja eine außerordentliche, eine Sondersitzung. Und international wird ja mit Schrecken auf die Entwicklung hier in Berlin in Sachen Berlinale geblickt, weil die Kunstfreiheit in Gefahr ist, weil es hier politischen Einfluss der Bundesregierung auf die freie Kunst gibt angesichts der Einlassung von Herrn Weimer und jetzt der Versuche, Frau Tattel abzusetzen.
Herr Jung, auch da weiß ich nicht, auf welche Einlassungen Sie sich beziehen. Den ersten Teil Ihrer Frage habe ich offen gestanden nicht verstanden, ob ich was dementieren möchte.
Möchten Sie dementieren, dass diese Sondersitzung gestern durch Herrn Weimer initiiert wurde?
Nein, das habe ich meiner Erinnerung nach mit keinem Satz getan, sondern ich habe darauf verwiesen, dass gestern eine solche Sitzung stattgefunden hat. Das würde ich eher als Bestätigung, denn als Dementi sehen.
Und wenn Sie davon sprechen, dass es eine zukunftsfähige Berlinale geben soll, dann verstehe ich das ja richtig, dass hier die Kunstfreiheit in Deutschland gewahrt werden muss und eben nicht der politische Einfluss sich durchsetzen kann, womit die Kunst eben nicht frei wird. Verstehe ich Sie denn richtig, wenn Sie ja von dem Kanzler sprechen, dass, wenn es eine zukunftsfähige Berlinale geben soll, sich die Kunstfreiheit durchsetzen muss und damit eben nicht Herr Weimer? Und dementsprechend ist meine Frage, hat Herr Weimer noch das volle Vertrauen des Kanzlers?
Herr Jung, wenn ich sage Zukunftsfähigkeit der Berlinale, Sie sind in Ihrer Betrachtung sehr, ich möchte geradezu sagen, verengt auf einen Sachverhalt. Zukunftsfähigkeit meint natürlich deutlich mehr. Sie wissen, dass es schon seit Jahren Fragen gibt, rund um Sponsoren beispielsweise. Wie ist die Berlinale aufgestellt? Und das fällt natürlich alles in das Kapitel Zukunftsfähigkeit und nicht nur die verkürzte Frage, was darf auf der Bühne der Berlinale stattfinden, um die es ja mit Werf und ich möchte sagen, in Teilen in einer sehr überhitzten Debatte gerade intensiv geht. Und zu ihrer Frage, der Bundeskanzler verteilt da jetzt keine Haltungsnoten. Es geht darum, einen Konflikt im Leitungsbereich der Berlinale zu lösen, und dazu sind alle aufgerufen.
Herr Jessen, dazu mit der Bitte, dass es nicht redundant wird, weil meinem Eindruck nach wir uns ein bisschen im Kreis drehen und die Herr Hille seine Antwort gegeben hat.
Ja. Ist es für die Bundes Regierung eine besonders sensible Form und Notwendigkeit der Wahrung von Kunstfreiheit, wenn es sich um eine Institution handelt, die eng verbunden und wesentlich auch finanziell in Abhängigkeit steht vom Bund, wie es die Berlinale ist. Muss der Bund sich da besonders sensibel verhalten, um auch nur den Eindruck zu vermeiden, hier werde in die Kunstfreiheit eingegriffen?
Herr Jessen, es tut mir leid, ich habe mich wirklich bemüht, aber Sie haben mich ehrlicherweise in der Frage verloren.
Gut, ich versuche es einfacher zu machen.
Vielen Dank.
Die Berlinale ist eine Institution, die wesentlich sehr eng mit dem Bund verbunden ist, auch finanziell. Ist bei dieser Konstruktion eine besondere Zurückhaltung des Bundes bei Eingriffen in die Struktur geboten, um den Eindruck zu vermeiden, dass politisch in die Kunstfreiheit eingegriffen wird?
Aber Herr Jessen, auch das meine ich mit etwas überhitzter Debatte oder auch etwas schräger Debatte. Es geht doch gar nicht um Eingriffe in Kunstfreiheit. Die Debatte, die wir jetzt führen, entspinnt sich an Aussagen, die zur Abschlussgala auf der Bühne der Berlinale getroffen worden sind. Und das ist eine ganz einfache Frage, die man beantworten muss. Was soll und darf auf der Bühne der Berlinale stattfinden? Und dass Aussagen, die der Bundesregierung eine Beteiligung an einem Völkermord unterstellen und auch noch Drohungen beinhalten, nicht auf, an einem solchen Ort stattfinden sollen, da kann es ja ehrlicherweise wenig Zweifel dran geben. Alles andere steht doch nicht in Frage. Und ich wehre mich auch, dass wir uns da in diese Debatte treiben lassen. Lassen Sie uns doch alles mit etwas Ruhe betrachten. Das ist ja nichts, was nicht lösbar wäre. Und genau dem dienen die Gespräche, die gestern begonnen haben.
So, ich will das hier jetzt nicht total harsch absägen. Deswegen eine letzte Frage von Herrn Jung mit der Bitte, sich auf eine Frage zu beschränken. Und dann würde ich thematisch gerne weitermachen, weil es viele vorangemeldete Fragen gibt.
Weil Sie auf diese Abschlussskala bezogen haben. Also alle, was ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, niemand hat in Zweifel gestellt, dass das, was gesagt wurde auf der Bühne, von der Meinungsfreiheit hier in Deutschland gedeckt ist. Auch diese Vorwürfe gegenüber der Bundesregierung haben ja Hand und Fuß angesichts der internationalen Debatte, angesichts der Genozidklage, angesichts von israelischen NGOs, von UN-Sonderkommissionen in Sachen Völkermord und die deutsche Unterstützung für Israel ist ja hier auch immer wieder dokumentiert worden. Wo sehen Sie in irgendeiner Weise das, was da auf der Bühne gesagt wurde, im Widerspruch zu Meinungsfreiheit, zu Kunstfreiheit, Herr Hille?
Herr Jung, nochmal dazu, und das muss ich einfach noch einmal betonen, dass der Vorwurf eines Genozids gegen der Bundesregierung, der Beteiligung der Bundesregierung an einem Genozid gegenüber Israel von der Bundesregierung strikt zurückgewiesen wird und auch nicht Behauptung einer Beteiligung der Bundesregierung daran zutreffend ist. Ja, zugleich möchte ich für die Bundesregierung auch noch mal betonen, dass es vollkommen außer Frage steht, dass sich Filmschaffende auf der Berlinale frei äußern können. Einschränkung der Meinungsfreiheit findet nicht statt, aber das beinhaltet ja nicht, dass man die Meinungen gut finden muss. Sie unterstellen, dass Sie vorgeben, was Meinungsfreiheit bedeutet, und man muss die Meinung, die geäußert ist, gut finden. Das ist nicht Meinungsfreiheit, sondern man kann dann auch deutlich machen, dass man eine Meinung nicht gut findet. Und genau darum geht es. Wir wollen natürlich den offenen Diskurs vielfältiger stimmen. Und auch das hat der Staatsminister ja nun deutlich gemacht und es als DNA der Berlinale bezeichnet. Was aber eben nicht geht, ist einseitiger, von Israel-Hass geprägter Bekenntniszwang. Das vergiftet die politische Debatte und zerstört die Würdigung der Filmkunst. Denn wir sprechen jetzt nur noch über das, was in dieser Gala stattgefunden hat und nicht über das große Ereignis Berlinale und die Bedeutung der Berlinale, die diese Veranstaltung für die Stadt, für Deutschland und auch für die europäische Filmwirtschaft hat. Und von daher täte es uns allen gut, etwas differenzierter auf dieses Thema zu blicken und vor allen Dingen etwas unaufgeregter. Und dem sollen die Gespräche dienen, die gestern begonnen haben und die in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.
So, und jetzt kommt ein harter inhaltlicher Cut. Jetzt geht es um die Gebäuderichtlinie mit der schon vorher angedeuteten Frage an das Bauministerium, die wir trotzdem einmal stellen, der Vollständigkeit halber, mit der Bitte um eine Nachlieferung und dann so um den, im weitesten Sinne um den Komplex GMG-EEG. Und dann ist Herr André dran.
Genau, danke. Luc André von L'Opinion aus Frankreich. In dem Unterpunkt in dem Papier der Koalition steht ein Punkt zum Gebäudeeffizienzrichtlinie. Und darin steht, dass die Koalition sich bei der EU-Kommission dafür einsetzen, die Umsetzungsfristen der Richtlinie zu verlängern und die Vorschriften deutlich zu verschlanken. Ich wollte beim Bau und beim Umweltministerium fragen, ob das die Position der jeweiligen Häuser bzw. der gesamten Bundesregierung. Und wenn es so ist, gibt es dann schon Kontakt mit Brüssel dazu? Dankeschön.
Das Umweltministerium können wir dazu gleich mal befragen.
Da würde ich tatsächlich aufs Bauministerium was nicht.
Okay, dann hoffen wir, dass die Sprecherinnen und Sprecher mitgehört haben. Ansonsten ist es ja auch protokolliert und bitten an dieser Stelle um eine Nachfrage. Und Herrn Hille frage ich trotzdem, wollen Sie dazu etwas ergänzen?
Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen im BMWSB haben zugehört und werden sich darum kümmern.
Okay, darum bitten wir. Und dann bin ich bei Frau Böselager und es geht um das EEG jetzt. Pardon, das war noch das falsche Mikro, jetzt.
Frage ans BMWE. Es kursiert ja ein Entwurf einer EEG-Novelle. Da steht drin, dass die Förderungen für kleine Solaranlagen gestrichen werden sollen. Erstmal die Frage, ob das stimmt, ob dem so ist und wenn ja, warum?
Tja, was stimmt? Es kursiert ein Entwurf, in der Tat. Das ist erstmal ein Leak, das wir wie üblich dann von dieser Stelle nicht kommentieren. Aber ich kann trotzdem generell bestätigen, wir arbeiten an einer Novelle des EEG. Das ist aus mehreren Gründen erforderlich. Beihilferechtlich läuft die Genehmigung Ende dieses Jahres aus. Deswegen brauchen wir da eine Anpassung. Aber es ist eben auch so, und das hat die Ministerin ja auch in den vergangenen Monaten immer wieder klargemacht, im Energiesystem wurde in der vergangenen Zeit zu wenig auf Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit geschaut. Und deswegen arbeiten wir an Anpassungen. Und bei kleinen Solaranlagen auf Dächern ist es eben so, dass diese sich auch ohne die Förderung, insbesondere wenn der Besitzer sie mit einem Speicher kombiniert, derzeit schon gut rechnen. Und deswegen ist der Vorschlag in der Tat, da auf diese nicht mehr erforderliche staatliche Förderung, die ja der Steuerzahler am Ende zu tragen hat, zu verzichten.
Gibt es einen Zeitplan für das Gesetz?
Wir sind in der internen Vorbereitung. Danach ist dann wie üblich noch die Ressortabstimmung nötig und eine Länder- und Verbändeanhörung, wo wir natürlich auch die Stakeholder beteiligen wollen. Und dann hoffen wir, dass wir im ersten Quartal noch im Kabinett sein können.
Herr Rinke dazu und dann Herr André noch mal.
Genau, ich würde ganz gerne das Umweltministerium fragen, ob die vorgeschlagene Streichung der Subventionen aus Ihrer Sicht gerechtfertigt ist oder gefährdet das in irgendeiner Art und Weise den Ausbau der Solarenergie?
Ja, wie Sie eben schon gehört haben, es ist ja ein sogenannter Leak. Das Ganze befindet sich gerade noch in der internen Abstimmung im Wirtschaftsministerium. Von daher würden wir das jetzt nicht weiter kommentieren. Aber darüber wird natürlich noch zu reden sein, wenn die Ressortabstimmung beginnt. Vielleicht grundsätzlich noch mal der Hinweis auch. Der Minister hat am 30. Januar bereits schon seine Haltung zum Thema deutlich gemacht, und zwar in einer energiepolitischen Grundsatzrede. Und die können Sie auch im Wortlaut auf unserer Homepage finden. Ich denke, dazu ist dann alles gesagt.
Und vielleicht kann ich, weil Sie auf die Ausbauziele ansprechen, auch noch kurz ergänzen. An den Ausbauzielen wird festgehalten. Die 80% EE-Anteil bis 2030 sollen erreicht werden, nur eben mit einem höheren Blick auf die Kosteneffizienz.
Vielleicht noch eine Nachfrage dann an Herrn Hille. Auch dabei die Frage, wie die Position des Kanzlers ist. Hat er eine Präferenz? Was ist das oberste Ziel, wenn er priorisieren muss, dass hier kein Steuergeld mehr eingesetzt wird oder dass möglichst viele Solaranlagen gebaut werden?
Geben Sie mir bitte noch mal etwas Kontext zum Thema.
Es geht darum, dass das Wirtschaftsministerium plant, die staatliche Förderung für Kleinstsolaranlagen zu streichen, weil wegen des Preisverfalls das nicht mehr notwendig sei. Die Frage ist, unterstützt der Kanzler das oder nicht?
Da lassen wir doch erstmal die üblichen Wege, die bei solchen Themen üblich sind, stattfinden. Und dann wird sich in diesem Prozess auch sicherlich die Haltung des Kanzlers einspeisen. Aber ansonsten werde ich zu diesem Zeitpunkt jetzt da nicht mehr zu sagen.
Dann Herr André noch mal dazu.
Genau, im Bericht steht, dass die Solarförderung lieber zu größeren Solarparks gehen soll. Dann die grundsätzliche Frage, ist die Energiewende zu dezentral geworden? Und die gleiche Frage geht an mir im Umweltministerium. Dankeschön.
Nein, die Energiewende ist immer dezentral. Wir bewegen uns weg von wenigen großen fossilen Kraftwerken und hin zu mehr dezentrale Erzeugung durch Windenergieanlagen, durch PV-Anlagen. Aber in der Tat, wie Sie richtig sagen, Freiflächenanlagen können zukünftig ein größerer Fokus sein, einfach dadurch, dass man durch die Skaleneffekte viel günstiger eine Kilowattstunde Strom erzeugen kann in einer Freiflächenanlage.
Ich würde da nichts weiter ergänzen.
Dann Herr Bentin zu diesem Thema.
Zu dem Thema hatte ich eine Frage. Herr Wenzel, das ist ja nicht nur der Koalitionspartner sieht das als Erfolgsmodell, diese Förderung kleiner Solaranlagen. Könnten Sie noch mal darlegen, welche Gründe trotzdem dafür sprechen, das zu streichen? Sie hatten es ja jetzt indirekt bestätigt, dass das der Plan ist.
Ja, wie gesagt, wir arbeiten da an den Vorschlägen, den gesetzlichen. Die Entwicklung für die Preise für solche Anlagen ist eben in den letzten 25 Jahren, seit es das EEG gibt, rasant nach unten gegangen. Gegebenenfalls auch angeschoben durch das EEG als sichere Abnahme und für den Aufbau der Produktionskapazitäten. Aber jetzt sind solche Module eben sehr günstig und durch die zunehmende Kombination mit Speichern, auch dort gibt es einen großen Preisverfall, hat sich eben die Förderlücke die es bisher gab, geschlossen. Und es ist nicht mehr erforderlich, dass der Staat zusätzlich Geld dazu gibt.
Herr Jessen dazu?
Ja, nach Branchenberechnungen ist es so, dass zurzeit eine Amortisierung einer solchen Investition bei ungefähr 13 Jahren liegt. Bei Wegfall der Förderung wären es, auch wenn die Sachen billiger geworden sind, dann 19 Jahre. Befürchtet das Wirtschaftsministerium nicht, dass damit, das ist doch ein langer Zeitraum, mögliche Investitionsentscheidungen zugunsten solcher kleineren Solaranlagen nicht getätigt werden, sondern sagt, nee, das war jetzt zu lang. Also einen praktischen Wegfall dieser Art der dezentralen Energieerzeugung.
Ich will mir diese Berechnung jetzt nicht zu eigen machen. Ich habe ja gesagt, wir wollen mehr Kosteneffizienz, wir wollen gleichzeitig an den Ausbauzielen in Terawattstunden oder in Terawatt installierter Kapazität festhalten. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, die EEG-Förderung ist auf 20 Jahre ausgelegt. Also es gibt eine gesetzlich garantierte Förderung für 20 Jahre für die Anlagen, die gefördert werden.
Ja, aber nochmal, wenn es statt wie bislang 13 Jahre dauert, bis eine solche Anlage sozusagen ihre Kosten eingespielt hat, in Zukunft es 19 Jahre sein werden, ist das nicht logisch, dass das ein Hemmnis bei einer möglichen Investitionsentscheidung ist?
Wir wollen solche Investitionen anreizen, die volkswirtschaftlich sinnvoll sind. Und wir müssen beachten, welche Investitionsentscheidungen wir dafür anreizen wollen.
Herr Wurzel zu diesem Thema.
Ja, danke. Nachfrage, Herr Wenzel. Sie haben jetzt gerade mit volkswirtschaftlich sinnvoll argumentiert. Wird denn auch in diesem ganzen Zuge diskutiert werden über die Strompreiszonen-Thematik? Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat ja mehrfach gefordert, zum Beispiel das so zu machen wie in anderen Staaten, dass es mehrere Strompreiszonen geben könnte. Wird das Thema sein in diesem ganzen großen Ding?
Ich meine, zu den Strompreiszonen gibt es eine Festlegung aus dem Koalitionsvertrag, dass wir an der einheitlichen deutsch-luxemburgischen Strompreiszone festhalten, und im EEG wird das ohnehin nicht geregelt. Das ist nicht der Regelungsort dafür. Und da sind mir jetzt auch keine neuen Stände bekannt.
Herr Jung dazu?
Sie sprachen von der Dezentralität der Energiewende. Was meint Ihr Ministerium eigentlich damit? Also dezentral im Standort der Erzeugung oder in der Eigentümerstruktur?
Das kann beides meinen. Einfach dadurch, dass weniger große und mehr kleine Kraftwerke oder Erzeugungsanlagen bei der Energiewende oder im Zuge der Energiewende errichtet werden, erfolgt automatisch beides.
Und ist die Photovoltaik aus Sicht der Ministerin zu beliebt in Deutschland?
Das würde ich nicht sagen, nein.
Dann Herr André, dann würde ich mit dieser Frage diesen Themenkomplex schließen.
Bleibe jetzt beim Thema Dezentralität. Würden Sie sagen, dass die Netzen eine größere Dezentralität der Energiewende nicht standhaften können?
Sie sprechen ein Problem an, das in der Tat wir auch adressieren mit anderen Maßnahmen an anderer Stelle. Wir haben ja auch über Leaks des Netzpakets schon gesprochen. In der Tat sind insbesondere die Verteilnetze hinken ein wenig dem Ausbau hinterher, und wir müssen da eine stärkere Synchronisierung erreichen, dass die dezentralen Anlagen, die errichtet werden, dass deren Strom auch abgenommen werden kann, beziehungsweise dass die dezentralen Anlagen so errichtet werden, dass ihr Strom abgenommen werden kann an Orten, wo im Netz noch Platz ist, in Anführungszeichen.
So, wir sind über Halbzeit. Nur als Orientierung ein grober Abriss, was ich jetzt noch auf der Liste habe. Pakistan, Afghanistan, damit machen wir jetzt weiter. Iran, die Krankenhausreform, Sondervermögen und dann drei mir noch nicht bekannte Themen von Kollegen, die sich gemeldet haben, die dann weitere Themen setzen. Deswegen die Bitte, dass wir uns vielleicht nicht bei jedem einzelnen Themenkomplex so lange aufhalten, sonst kommen wir einfach nicht durch. Pakistan, Afghanistan, da hatte sich wer gemeldet? Herr Stuchlik, dann machen wir da weiter.
Ja, die Frage an Herrn Hille, da droht ja ein Großkonflikt. Und der pakistanische Verteidigungsminister hat ja schon gesprochen, man befinde sich im offenen Kriegszustand. Das ist ja immerhin eine Atommacht. Mich würde die Einschätzung der Bundesregierung dazu interessieren. Also für wie groß halten Sie das? Würden Sie schon vom Krieg reden? Und welche Rückwirkungen hätte das?
Da sagt Ihnen Frau Deschauer was zu.
Ich kann gerne übernehmen, ja. Also an den spekulativen Elementen der Fragestellung würde ich mich nicht beteiligen. Das kann ich von hier aus auch nicht bewerten. Aber Sie haben sicher auch zur Kenntnis genommen, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen explizit zur Deeskalation in dieser angespannten Lage aufgerufen hat. Und dem schließen wir uns für die Bundesregierung an.
Entschuldigung, dass ich jetzt noch mal ein bisschen böser nachfrage, aber Sie werden ja ein Lagebild haben im Auswärtigen Amt. Davon gehe ich jetzt mal aus. Für wie groß würden Sie denn den Konflikt einschätzen? Das wäre die Grundlage meiner Frage.
Wir machen uns natürlich immer ein Bild der Lage, so gut das geht. Sie wissen auch, dass wir die Botschaft in Kabul, und das ist ja auch ein Teil der Lage, geschlossen ist vor Ort und in einer angespannten Sicherheitslage mit einem Grenzkonflikt und mit einer sich rasch entwickelnden Lage, auch heute über Nacht, kann ich jetzt nicht von dieser Stelle weitere Details liefern. Natürlich blicken wir da sorgenvoll drauf, beobachten das weiter, werden uns am Laufenden halten. Und wenn wir in den kommenden Tagen hier im Austausch noch eine nähere Einschätzung geben können, machen wir das gerne. Aber ich würde mich jetzt an einem, sagen wir mal, Barometer, Eskalationsbarometer nicht beteiligen wollen.
Herr Blank dazu.
Ja, Frau Deschauer, hat das Auswärtige Amt einen ungefähren Überblick über die Zahl der Deutschen, die in Afghanistan und Pakistan sich gegenwärtig aufhalten? Und eine Frage an Frau Koch. Ändert die Eskalation in der Lage etwas an den aktuellen Abschiebungen oder an den Abschiebungsplänen nach Afghanistan?
Zahlen würde ich Ihnen, sobald ich da Informationen bekomme, im Laufe der Sitzung hier nachreichen.
Ich kann es relativ kurz machen. Im aktuellen Moment ändert das nichts an der Situation und an unserer Einschätzung und unseren Maßnahmen.
Wenn ich eine Frage noch anschließen darf, eine Krisensitzung im Auswärtigen Amt dazu gibt es jetzt im Moment nicht, oder?
Kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht davon berichten, danke. Nein.
So, dann habe ich den Iran noch auf der Liste. War das denn so? Ja, Herr Strohling auch.
Genau, die Frage lautet, inwieweit ist denn die deutsche respektive die europäische Seite in diese Verhandlungen eingebunden? Wir sehen ja immer nur Diplomaten der anderen Seiten, die da in den Fernsehbildern ein- und ausgehen. Also wie nahe ist die Bundesregierung, wie nahe sind europäische Verantwortliche an diesen Verhandlungen dran?
Naja, Sie sehen das völlig richtig, zwischen wem die Verhandlungen stattfinden. Und das ist auch richtig so. Sie wissen, dass wir gerade als Bundesregierung im Rahmen der E3 eine lange Historie haben, eine lange Historie der ausgestreckten Hand, um Verhandlungen möglich zu machen, auch nach der Notwendigkeit, den Snapback im Ende September war das auszurufen. Auch da haben wir gesagt, es steht die Möglichkeit für konstruktive Verhandlungen, Gespräche offen, aber mit der klaren Erfordernis, dass der Iran von seinem gefährlichen Vorhaben, in den Besitz einer Atomwaffe zu kommen, Abstand nimmt. Menschenrechte vor Ort gegenüber der eigenen Zivilbevölkerung einhält. Diese Forderungen bleiben bestehen. Die habe ich, glaube ich, gerade am Mittwoch hier nochmal im Namen der Bundesregierung wiederholt. Und das gilt weiterhin. Und Sie können sich sicher sein, dass wir im engen Austausch mit Partnern stehen. Aber es ist völlig richtig, die Verhandlungen finden damit zwischen anderen Beteiligten im Moment statt. Und das ist auch gut und richtig so.
Wie sieht es denn mit Kontakten zu den Vereinigten Staaten bzw. Israel aus, was einem möglichen Militärschlag der Vereinigten Staaten auf den Iran angeht?
Also ich glaube, Sie werden jetzt nicht völlig überrascht sein, dass ich auf diese Frage gar nicht weiter eingehen werde, weil wir uns hier auch im Spekulativen befinden. Verweise ich, glaube ich, auch noch mal auf die politische Einordnung von Mittwoch.
So, dann werden wir jetzt innenpolitisch wieder mit der Krankenhausreform. Frau Kaufmann.
Es gibt ja eine Einigung zwischen Bund und Ländern bei der Krankenhausreform und Ministerin Wagen hat die Einigung ja auch inzwischen bestätigt. Auf was bzw. welche Änderungen konkret haben sich denn Bund und Länder nun geeinigt?
Also das kann ich auch bestätigen, dass es die Einigung gibt. Zu konkreten Inhalten kann ich mich an der Stelle noch nicht äußern. Wir gehen davon aus, dass das Gesetz in der kommenden Woche im Bundestag abschließend beraten wird. Und in dem Zuge stehen wir natürlich auch gerne dann pressestellenseitig für Rückfragen zu konkreten Inhalten zur Verfügung. Aber bis dahin, kein Kommentar.
Und dann das Sondervermögen waren auch Sie, ja.
Das war auch ich. Das geht natürlich an das Finanzministerium. Wir haben ja jetzt am 4. März den Jahrestag, wann sich Schwarz-Rot noch, bevor die Koalition an die Regierung gekommen ist, entschlossen hat, das Sondervermögen aufzunehmen. Und eine Ankündigung auch über das gesamte Jahr war immer wieder ganz konkret, jetzt rollen die Bagger. Sie rollen aber noch nicht so richtig und deswegen würden wir ganz gerne wissen, wo steckt eigentlich im Moment das Geld und warum sehen wir davon im Moment noch nichts?
Also vielleicht kann ich zunächst mal darauf verweisen, dass wir seit Anfang dieses Jahres einen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber eine Anzeige auf unserer Webseite haben, wo Sie sehen können, wie es um den Stand der Investitionen bestellt ist. Natürlich ist es unser Ziel weiterhin, dass die Mittel, die zur Verfügung stehen, schnell fließen und Investitionen schnell auch in konkrete Dinge vor Ort umgesetzt werden. Insgesamt sind wir natürlich mit dem, wie es jetzt ist, noch nicht ganz zufrieden. Man muss allerdings sagen, dass wir im letzten Jahr eine relativ lange Periode mit vorläufiger Haushaltsführung hatten, wo natürlich die Möglichkeiten, das Geld zu verausgaben, ein Stück weit eingeschränkt sind. Aber ich glaube, dass das allen bewusst ist und der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil macht es ja immer sehr deutlich, dass sowohl auf Bundesebene als auch in den Ländern und in den Kommunen diese Mittel schnell fließen sollen. Und zu weiteren Details, wie gesagt, würde ich Sie gerne, was die Zahlen angeht, auf unsere Webseite verweisen.
Jetzt haben Sie gerade selber gesagt, dass das noch nicht ganz zufriedenstellend ist. Woran hakt das denn dann?
Naja, also ich glaube, im Detail müsste man sich das für die jeweiligen Maßnahmen ansehen. Natürlich sind es ja sehr große Summen, sehr große Herausforderungen. Wir haben ja an verschiedenen Stellen auch Beschlüsse gefasst in dieser Bundesregierung, um Investitionen schneller zu machen, um Beschaffungen schneller zu machen und so weiter. Da werden wir natürlich gucken, dass wir auch in diesem Bereich weiter arbeiten. Aber insgesamt ist, glaube ich, allen Beteiligten bewusst, dass wir insgesamt zu einem höheren Tempo kommen müssen.
Dann habe ich jetzt noch Fragen von Herrn Thurau, Herrn Jung, Herrn Blank und Herrn Jessen auf der Liste und Herr Rinke. Genau, die Themen setzen Sie. Mir ist noch nicht bekannt, wozu Sie fragen. Deswegen, Herr Thurau macht weiter.
Ja, ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt, Frau Deschauer. Es geht um Guinea. Da hat die Regierung jetzt eine Art Untersuchung angekündigt, über die nach ihrer Ansicht nicht rechtmäßige Ausweisung von guineischen Staatsbürgern aus Deutschland. Was sagt die Regierung dazu und wie sind eigentlich die Abschieberegelungen oder Ausweisungsregelungen zwischen Deutschland und Guinea?
Ich glaube, dafür sind wir gar nicht zuständig als Auswärtiges Amt.
Nochmal.
Für Abschiebungen sind wir als Auswärtiges Amt nicht zuständig.
Nee, aber was sagen Sie dazu, dass die Regierung in Guinea jetzt diese Untersuchungskommission einsetzen will? Dann bleiben wir vielleicht dabei.
Das bezieht sich ja auf eine Abschiebefrage. Insofern würde ich da erstmal an die Kollegin weitergeben. Und gerne, wenn ich was ergänzen kann, im Laufe der Sitzung nachreichen. Aber
ich habe nichts dabei. Ich muss im Moment warten. Und dann müsste ich es auch noch während der Sitzung hoffentlich nachreichen können.
Okay, dann machen wir bei Herrn Jung weiter.
Ich ziehe zurück.
Dann ist Herr Blank dran.
Ich hatte beide Fragen schon gestellt.
Ach so, okay. Weil das läuft ja hier. Herr Jessen und dann Herr Rinke.
Ich ziehe auch zurück.
Okay. Herr Rinke?
Nee, ich habe ein Thema, was noch nicht dran war. Und zwar hätte ich ganz gerne gefragt, Herrn Hille, Frau Deschauer, Argentinien hat ja den Mercosur-Vertrag jetzt ratifiziert und die EU-Kommission hat jetzt angekündigt, dass sie ihn vorläufig auch anwenden will. Ich hätte ganz gerne eine Reaktion der Bundesregierung dazu und gleichzeitig gerne gewusst, ob es Gespräche mit Brasilien gibt, als dem allergrößten Land, Mercosur-Land, das Brasilien jetzt auch sehr schnell ratifiziert. Danke.
Frau Deschauer übernimmt das.
Ich kann gerne kurz reagieren, weil der Außenminister sich gestern Abend bereits geäußert hat mit Blick auf die Ratifikation in Uruguay und Argentinien, das begrüßt hat. Und auch mit Blick auf Europa, auf die EU-Kommission ausdrücklich zur vorläufigen Anwendung aufgerufen hat. Und ich kann im Namen des Außenministers, dass das jetzt erfolgt ist, ausdrücklich begrüßen für die Bundesregierung. Und ja, wir stehen natürlich mit allen Partnern in engem Austausch. Aber jedes Land, so ist es, hat seine eigenen Prozedere, Zeitabläufe. Insofern die Bundesregierung begrüßt das, der Außenminister ausdrücklich.
Dem kann ich mich für den Bundeskanzler genauso anschließen.
Okay, dann kommen jetzt die Nachreichungen aus dem BMI zu der eben gestellten Frage von Herrn Thurau.
Genau, es ist in der Tat so, dass es ein Abkommen gibt über die Zusammenarbeit im Bereich legaler und illegaler Migration zwischen Deutschland und Guinea. Dieses Abkommen ist öffentlich und ich kann Ihnen auch die Veröffentlichungsstelle nennen. Das ist veröffentlicht im Bundesgesetzblatt 2, 2019, Nummer 20, Seite 1050, fortfolgende.
Ich sehe jetzt keine Nachfrage. Herr Rinke dazu? Neues Thema. Dann ist jetzt erst Frau Kaufmann dran und dann Sie.
Ans BMWE, Herr Wenzel. Es gab ja deutliche Kritik an den Eckpunkten in Sachen Heizungsgesetz und diese Kritik kommt jetzt auch von der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer, die ja die Bundesregierung auch berät, unabhängig. Und sie rechnet damit, dass das Heizen mit Gas und Öl zu einer Kostenfalle wird, weil sie ja bezweifelt, dass es überhaupt genug klimafreundliche Brennstoffe für diese Beimischung geben wird. Wie beurteilen Sie diese Kritik?
Ich denke, wir kommentieren einzelne Äußerungen aus der öffentlichen Debatte ja regelmäßig nicht. Und so würde ich es auch hier halten. Ich kann noch mal betonen, und das haben wir auch in der letzten Sitzung hier klar gemacht, dass es gut ist, dass wir zu einer Einigung gekommen sind und dass wir auf mehr Technologieoffenheit und mehr Eigenverantwortung der Hausbesitzer setzen. Und in der Tat, Kostenentwicklung muss man dann bei seiner Investitionsentscheidung berücksichtigen.
Nachfrage dazu, können Sie schon sagen, wo man hin möchte, in welche Richtung, was die Förderung von Wärmepumpen angeht und vor allen Dingen die Entbürokratisierung dieser Förderung?
Es wurde klargemacht, dass die Förderung weitergeht bis, ich glaube, 2029 soll sie gesichert sein. Und alle Details, insbesondere dann, was einzelne Entbürokratisierungsmaßnahmen für Anträge angeht, das erarbeiten wir jetzt, so schnell es geht.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Herr Jessen dazu?
Ja. Geht das Wirtschaftsministerium davon aus, dass die Beimengungsmengen in ausreichender Größe vorhanden sein werden oder gehen Sie davon aus, dass wegen deren Knappheit es zu Preissteigerungen geht?
Naja, Preise bilden sich durch Angebot und Nachfrage. Wir gehen davon aus, dass es ausreichend Mengen gibt.
Dass es auf Grundlage der jetzigen Veränderung tatsächlich zum jeweiligen Zeitpunkt dann ausreichend Beimengungen verfügbar sind. Das ist Ihre Berechnung oder ist Ihre Hoffnung?
Wir gehen davon aus, wir stützen uns dabei auf verschiedene Analysen, die ich jetzt aber nicht dabei habe und nicht zitieren kann im Einzelnen.
So, dann Herr Rinke zum Abschluss.
Ja, danke. Es geht um das Thema Abtreibung in Europa. Die EU-Kommission hat gestern entschieden, dass Länder Abtreibung bei Frauen, die aus Ländern kommen, mit Restriktionen, wie zum Beispiel Polen, Italien, Malta, dass die Kosten für diese Abtreibung über den Europäischen Social Fund ESF Plus abgewickelt werden können. Ich nehme an, die Frage richtet sich ans Gesundheitsministerium. Die Länder sollen sich dazu verhalten. Also sie können entweder ein Opt-in oder ein Opt-out machen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung diese Möglichkeit in Anspruch nimmt.
Ja, danke für Ihre Frage. Da habe ich aktuell keinen Sachstand. Kann ich gerne nachreichen an der Stelle.
Ja, danke.
Dann haben wir jetzt noch die Nachreichung zu den vorher erfragten Zahlen vom Auswärtigen Amt.
Genau, Afghanistan, Pakistan, da waren die Zahlen gefragt, wie viele deutsche Staatsangehörige sich aufhalten. Das ist, wie Sie wissen, immer relativ zu betrachten. Das sind diejenigen, die angeben, sich dort aufzuhalten, weil sie sich bei Elefant registriert haben. Bei Afghanistan ist es eine mittlere zweistellige Zahl. Ich kann einfach aber noch mal dazu ergänzen, dass für Afghanistan bereits seit längerem eine Reisewarnung besteht und auch deutsche Staatsangehörige aufgerufen sind, Afghanistan zu verlassen. Das hat sich nicht geändert. Das besteht seit geraumer Zeit. Bei Pakistan warnen wir vor Reisen in bestimmte Regionen. Das können Sie im Detail finden in den Sicherheitshinweisen, Reisen- und Sicherheitshinweisen, die online sind. Und dort halten sich gemäß Elefant eine niedrige bis mittlere dreistellige Zahl an deutschen Staatsangehörigen auf.
So, dazu sehe ich keine Nachfragen. Dann danke ich für Ihr aller Kommen, dass Sie uns Rede und Antwort standen und wünsche einen guten Start ins Wochenende.
Vielen Dank. Dem schließen wir uns an.